Deutschlandfunk, Europa heute.
Die Kämpfe konzentrieren sich zwar weiter auf den Osten und Südosten der Ukraine, doch auch in vielen anderen Landesteilen prägt der von Russland begonnene Krieg weiter das Leben der Menschen. Sie bemühen sich um Wiederaufbau, versorgen Geflüchtete und bauen zugleich die Keller ihrer Wohnhäuser aus, um sich vor möglichen neuen russischen Angriffen schützen zu können. Dass diese Angst begründet zu sein scheint, legen die letzten Tage nahe, in denen das russische Militär offenbar in weiten Landesteilen versucht hat, ukrainische Bahnstrecken zu zerstören, über die ausländische Waffenlieferungen transportiert werden könnten. Nach ukrainischen Angaben wurde auch das Gebiet rund um Lviv nahe der polnischen Grenze getroffen und genau dort habe ich kurz vor dieser Sendung Ivan Hajvanovic erreicht. Der freie Journalist schildert uns derzeit jeden Freitag seine Eindrücke und ist kürzlich aus Kiew für eine Recherche nach Lviv gereist.
Ja, die Russen haben mit Raketen in Lviv angeschlagen und eine Bahnstrecke zerstört und danach auch drei Aushilfskraftwerken, nachdem Strom in einem Teil der Stadt ausgefallen war.
Zwischen Kiew und Lviv liegen etwa 600 Kilometer, die Sie kürzlich zurückgelegt haben. Lassen Sie uns ein bisschen über diese Reise sprechen. Sie sind mit dem Auto gereist. Was haben Sie denn unterwegs erlebt? Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?
Also erstes, was einfällt, da sind keine Orts- und Verkehrsschilder auf der Straße. Diese wurden entfernt noch am Anfang des Krieges, damit der Aggressor keine Orientierung hat oder zumindest die Schwierigkeiten mit Orientierung hat und immer noch nicht zurückplatziert. Auch die Löcher im Asphalt zwischen Kiew und Zhytomyr, die nach den Kämpfen, nach den Bombardierungen geblieben sind, immer noch. Und insofern es keine Ortsschilder gibt und keine Verkehrsschilder, gelten auch Geschwindigkeitseinschränkungen nicht. Deswegen fährt man mit höherer Geschwindigkeit.
Okay, also keine Straßenschilder und zerstörte Infrastruktur, das halte ich mal so fest. Und dann in Lviv angekommen, mit wem haben Sie da gesprochen und was haben Ihnen die Menschen erzählt aus den, ja jetzt gut, 2,5 Monaten Krieg, die hinter Ihnen liegen?
Ich habe vor allem mit mehreren Flüchtlingen in Lviv, aber auch in der Lviv-Region gesprochen. Und das waren die Menschen aus Dnipro, Kharkiv, Mariupol, Zaporizhia, Popasna, Luhansk-Region. Und unter ihnen habe ich auch mehrere Familien mit kleinen Kindern gesehen. Sie machen sich bereits Gedanken, was in einem halben Jahr passieren wird, weil zumindest die Familien, die Kinder haben, nach dem neuen Schuljahr denken. Und diese Familien melden ihre Kinder bei örtlichen Schulen an.
Weil sie davon ausgehen, dass sie nicht mehr zurück können?
Ja, sie gehen davon aus, dass bis 1. September können sie nicht zurückkehren.
Sie haben in unseren letzten Gesprächen gesagt, das waren damals Ihre Eindrücke aus Kiew, dass eine trügerische Ruhe über der Hauptstadt liege. Können Sie das auch für die Lage in Lviv so sagen?
Momentan ist die Lage und die Stimmung in Lviv und in Kiew ziemlich ähnlich. Und es existiert sogar in Lviv und Lviv-Region sowie auch in Kiew eine bestimmte Art von Paranoia. Ich wurde zum Beispiel hier in Lviv-Region von einem katholischen Pfarrer der Polizei angezeigt, weil ich neben der Kirche gegangen war und mit den Flüchtlingen gesprochen habe. Und er dachte, dass ich irgendwie verdächtig bin. Deswegen kam die Polizei, um mich zu checken, sozusagen, um meine Persönlichkeit zu prüfen.
Also verdächtig, weil Sie gehalten wurden für einen mutmaßlichen russischen Spion, sage ich jetzt mal, der möglicherweise die Lage vor Ort auskundschaften wollte?
Ja, genau. Ein Spion oder ein ukrainischer Kollaborant, der mit Russland oder für Russland arbeitet.
Mhm. Herr Hajvanovic, bald steht ja der 9. Mai an, der Tag, an dem Russland an den Sieg im großen Vaterländischen Krieg erinnert, wie der Zweite Weltkrieg dort genannt wird, und vermutet wird, dass Präsident Putin zu diesem Anlass mit Blick jetzt auf die Ukraine erstmals offiziell von Krieg und nicht mehr nur von militärischer Spezialoperation sprechen könnte und so deutlich mehr, ja, ich sag mal, Soldaten einsetzen könnte. Oder dass zum Beispiel die Regionen Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine zu russischem Staatsgebiet erklärt werden könnten. Für wie wahrscheinlich halten Sie solche Szenarien?
Ich halte dieses Szenario nicht für sehr wahrscheinlich momentan. Ich denke, dass Russen sich auf den besetzten Gebieten festigen werden. Sie werden vielleicht weiter Propaganda betreiben, sie können eine Parade in Mariupol durchführen, sie können etwas erklären, was überhaupt keine Rechtsfolgen haben wird, aber an die Kriegserklärung denke ich momentan nicht.
Warum nicht?
Weil die Aufgabe im Moment bleibt, auf den besetzten Territorien zu bleiben und die besetzten Territorien zu erhalten, zu halten.
Auch in der Ukraine wird ja normalerweise an das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert und der Opfer gedacht. Am 8. und am 9. Mai, also verteilt auf 2 Tage. Dieses Jahr fällt nun dieses Gedenken, dieses Erinnern mit dem russischen Angriff auf die Ukraine zusammen. Wie gehen die Menschen damit um, mit dieser Situation?
Ich frage vor allem, dass es überhaupt kein Zeichen davon gibt, dass es ein Erinnerungstag oder ein Fest am 8. oder am 9. Mai stattfinden wird. Es finden vielleicht kleine Maßnahmen in Lviv, in Kiew, in anderen Städten, aber diese sind eher formell. Der Krieg, der heutige Krieg, hat alles überschattet. Und eigentlich für die Ukraine ist der heutige Krieg vergleichbar mit dem Zweiten Weltkrieg, aber in der Gegenwart. Und de facto führt die Ukraine im Moment gerade einen vaterländischen Krieg. Deswegen hat das alles überschattet.
Mhm. Herr Ivanovic, kommen wir vom 8. und 9. Mai zum Ende unseres Gespräches nochmal zurück auf Ihre persönliche Situation. Ich habe es schon gesagt, 600 Kilometer ungefähr sind Sie gereist von Kiew nach Lviv mit dem Auto. Wann und wie reisen Sie zurück nach Kiew?
Ich habe vor, Anfang nächster Woche zurück nach Kiew zu reisen und überlege gerade, dass ich vielleicht mein Auto hier lasse und zurück nach Kiew mit dem Zug fahre. Es gibt ganz große Probleme mit Kraftstoff. Die Tankstellen überall im Lande sind leer. Es gibt wegen Benzin noch Diesel. Priorität sind Militär und Landwirtschaft und Polizei natürlich und öffentlicher Verkehr. Und wenn man Glück hat und Benzin oder Diesel auf einer Tankstelle findet, dann darf man nur bis 10 Liter tanken.
Aber Zugfahren, das würde gehen?
Das würde gehen, obwohl das auch ist nicht sicher. Verkehr wird unterbrochen, auch wegen Angriffe. Und zum Beispiel gestern habe ich gelesen, dass gestern über 40 Züge in der Ukraine mit einer Verspätung angekommen sind. Und zwar mit einer Verspätung von 1 bis 11 Stunden.
Wie derzeit jeden Freitag in Europa heute war das der freie ukrainische Journalist Ivan Hajvanovic, der uns seine Eindrücke geschildert hat und seine Einschätzungen gegeben hat. Herr Hajvanovic, vielen Dank für das Gespräch heute und passen Sie auf sich auf.
Danke Ihnen.